Lagebild. Der Podcast für Sicherheits- und Verteidigungspolitik.
Hallo, Servus und Moin Moin. Ich begrüße euch zur neuesten Folge Lagebild. Mein Name ist Aaron Apun.
Moin, ich bin Julia Müller und nach der Meldung wollen wir heute im LVU mit der Bundestagsabgeordneten Serap Güler über das Thema sprechen. Ist die Zeitenwende eigentlich schon vorbei?
Hi Gude, ich bin der Peter und wir gucken natürlich mal, was in der Kriegsgeschichte so los war. Der Clausewitz, ihr wisst Bescheid, gell?
Meldung.
Und wir schauen mal wieder in den Libanon, genauer gesagt in den Süden des Landes. Denn seit Dienstagvormittag betreiben die israelischen Streitkräfte dort eine punktuelle Bodenoffensive. Erklärtes Ziel der Operation soll es sein, die verbliebenen Raketen- und Mörserstellungen der Hezbollah auszuschalten. Die Offensive folgt einer Vielzahl von Angriffen gegen das militärische und politische Spitzenpersonal der Hezbollah, unter anderem den Angriff auf den Hezbollah-Führer Hassan Nasrallah, bei dem dieser getötet wurde. Auch wenn es sich nur um eine punktuelle Invasion handelt, stellt sich natürlich sofort die Frage der Vereinbarkeit mit dem Völkerrecht. Ich gehe davon aus, dass die Offensive vereinbar ist mit Völkerrecht, denn relativ unstreitig beschießt die Hezbollah seit dem 8. Oktober den Norden Israels dauerhaft mit verschiedenen Raketen und mit Mörsern, was dazu führt, dass bis zu 80.000 Israelis auch dauerhaft nicht in ihren Wohnhäusern und ihren Dörfern wohnen können. Dahinstehen kann dabei, ob das dem Libanon auch zugerechnet werden kann, denn jedenfalls ist der Libanon nicht in der Lage, diese Angriffe der Hezbollah zu unterbinden. Dazu passt auch, dass die libanesische Armee sich in Abstimmung mit den Vereinten Nationen aus dem Süden des Libanon zurückgezogen hat, sodass die israelischen Streitkräfte dort verhältnismäßig ungestört gegen die Hezbollah-Kämpfer vorgehen können. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist noch nicht klar, wie sich der Iran dazu verhält. Relativ unbeantwortet sind die verschiedenen nachrichtendienstlichen Aktionen, die den ganzen Führungskader der Hezbollah in den letzten Tagen und Wochen ausgeschaltet haben, geblieben. Was aber nicht automatisch den Schluss zulässt, dass diese weitreichende Bekämpfung, ja vielleicht fast K.O.-Stellung der Hezbollah, auch dazu führt, dass das durch den Iran unbeantwortet blieb. Allerdings wird der Iran zu berücksichtigen haben, dass eine zu extensive Reaktion auf die israelischen Angriffe gegenüber der Hezbollah wohl möglich ein Eingreifen der Vereinigten Staaten zur Folge haben. Es bleibt also wie immer spannend und wir halten euch in den kommenden Wochen sehr gerne auf dem Laufenden über die Lage im Libanon und im Nahen Osten.
Lagevortrag zur Unterrichtung.
Julia, Aaron und ich, wir freuen uns heute im Lagevortrag zur Unterrichtung die Bundestagsabgeordnete Serap Güler, ihres Zeichens Mitglied im Verteidigungsausschuss, zu begrüßen. Hallo Serap.
Hallo, grüße euch alle.
Ja, schön, dass du bei uns bist und wie könnte es anders sein mit einem Mitglied aus dem Verteidigungsausschuss? Da wollen wir natürlich ein bisschen hinter die Türen blicken, wenn ihr tagt ja auch ab und zu geheim, da wirst du nicht so viel verraten können, aber du kannst uns doch mal mitnehmen. Wo stehen wir denn, um mit einer allgemeinen Frage zu beginnen, bei der Zeitenwende aus Sicht des Parlaments? Das Ministerium lobt sich naturgemäß immer selbst. Der Minister strahlt in hellem Glanze. Aber man kriegt ja mit, dass es schon auch Kritik gibt. Es dauert zu lange und so weiter. Erzähl uns doch mal, wie ist da deine Sicht? Wo stehen wir bei der Zeitenwende?
Wir stehen noch relativ am Anfang, würde ich sagen. Es gab diese Rede des Bundeskanzlers, die ihr alle auch verfolgt habt, die für einen Schub gesorgt hat, glaube ich, so rein in der, was die Einstellung betrifft. Jetzt geht es eigentlich voran mit 100 Milliarden für die Bundeswehr. Und dann hat es etlich lange gedauert, bis das Parlament überhaupt entschieden hat, dass es dieses 100 Milliarden Sondervermögen geben soll. Und von Februar, wo der Kanzler diese Rede gehalten hat bis Ende des Jahres, bis es tatsächlich einen Plan gab, was man mit diesen 100 Milliarden anschaffen, beschaffen möchte, in Anbetracht der aktuellen Situation, in der wir uns befinden. Und das sagt Pistorius ja auch immer wieder, die Lage ist ernst, wir müssen kriegstüchtig werden, wir müssen bis 2029 uns auf einen möglichen Angriff Russlands vorbereiten, geht einfach alles viel zu langsam vor.
Ja, Serap, du bist ja auch Berichterstatterin für das große und wichtige Thema Personal. Und mal vielleicht eine Frage anzufangen damit, dass man auch nicht mehr genug Haushaltsstellen hat eigentlich für alle Beförderungen. Und wenn man sich die Frage der Attraktivität stellt, kommt man ja zwangsläufig zu der Frage, wie kann es denn sein, dass wir ein Sondervermögen haben und dass der Verteidigungsminister sagt, dass eigentlich genug jetzt Geld da sein sollte, um wichtige Personalentscheidungen zu treffen. Dann die Abteilungsleiterin Personal aber verkündet, dass nicht mehr alle Offiziere, alle Leutnante befördert werden können, wenn sie ihre Ausbildung abgeschlossen haben. Wie kommen wir da übereinander?
Ja gut, das war ganz interessant. Wir hatten ja gestern den Verteidigungsausschuss und das war jetzt auch ein Teil einer Tagesordnung, die nicht unter geheim getagt hat. Und deswegen kann ich auch darüber berichten, dass die Abteilungsleiterin Personal gestern im Ausschuss verkündet hat, dass eigentlich alles gut vorangeht, dass wir weiterkommen, dass wir, was die Maßnahmen betrifft, die der Taskforce Personal beschlossen hat, da es mit guten Schritten vorangeht. Und alle Abgeordneten, wirklich ausnahmslos, auch die der Regierungsfraktionen, kopfschüttelnd da saßen und gesagt haben, genau an dem Beispiel, den du gebracht hast, aber wie kann das sein, es ist gerade eine richtig miese Stimmung in der Truppe, was den Beförderungsstau betrifft. Ich meine, ihr spricht hier von Personalgewinnung und seid nicht in der Lage, das Personal, was da ist, zu halten, weil es gerade eine absolute Demotivation gibt, weil viele Soldatinnen und Soldaten das Gefühl haben, die Bundeswehr ist gerade nicht der Ort, wo ich vorankomme, dass mir eine Perspektive bietet. Wie kann das eigentlich sein, dass ihr euch hier hinstellt und sagt, wir sind guter Dinge, wir kommen gut voran, inklusive die Wehrbeauftragte, die das angesprochen hat, die das in ihrem letzten Wehrbericht hier auch nochmal ganz prominent aufgeführt hat. Also da passt wirklich vieles nicht zusammen. Jetzt muss man allerdings zwei Sachen trennen. Das 100 Milliarden Sondervermögen, das ist, glaube ich, wichtig, das hier nochmal zu erwähnen, war für Großprojekte, für große Anschaffungen gedacht, nicht für Personal und eigentlich nicht für Infrastrukturmaßnahmen oder für Instandhaltung. Das sollte eigentlich aus dem regulären Budget auch erfolgen.
Serap, da muss ich aber mal reinkrätschen, weil das ist ja genau ein spannender Punkt. Denn wenn du sagst, das Sondervermögen war für das Schwere, für das große Gerät vorgesehen, dann ist es ja schon bemerkenswert, das hat mir jetzt gerade ein Kamerad aus der Artillerie die Woche erzählt, in seinem Bataillon gab es vor der Zeitenwende 16 Haubitzen und jetzt hat das Bataillon noch 3. Also was ist denn dann mit dem Geld geschehen und warum dauert der Zulauf so lange, bis dann das Material, das wir offensichtlich ja auch aus sehr gutem Grund an die Ukraine abgegeben haben, nachkommt? Also ist das einfach nur Ungeduld und fehlende Ahnung eines Zivilisten, der denkt, das müsste wie bei Amazon sein, heute bestellt, morgen geliefert? Oder ist es auch ein zu langsames Tempo bei der Nachbestellung?
Es ist ein zu langsames Tempo bei der Nachbestellung. Lass mich noch mal ganz kurz einen Punkt von der Rede des Kanzlers aufgreifen, was viel mit dem, was du sagst, auch zu tun hat. Der Kanzler hat gesagt, 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr und 2%. Er hat nicht gesagt, also wir haben das zumindest alle so verstanden, dass es ein 100 Milliarden Sondervermögen geben soll und ab sofort eine Steigerung des Verteidigungsetats um 2% des BIP. So, das wurde ja später nochmal etwas anders ausgelegt. Die 100 Milliarden sollen oder die 2% sollen mit den 100 Milliarden erreicht werden. Was so auf Dauer nicht funktioniert, weil wir auch alle nicht wissen, 2027 soll das Sondervermögen aufgebraucht sein. Was passiert eigentlich danach? Steht ja auch noch in den Sternen, ist auch nicht alles klar. So, und in der Tat auch der Bericht des Kieler Instituts, wo ich gerade drauf eingegangen bin, macht das ja deutlich, was du gesagt hast, Peter, dass die Bundeswehr eigentlich heute, 2,5 Jahre nach der Zeitenwende, fast noch magerer dasteht, als es vorher der Fall war, weil wir eben ganz viel Material auch an die Ukraine angegeben haben. Und die Haubitzen, die du genannt hast als Beispiel, ist ja genau eins der Beispiele dafür. Und das Kieler Institut, da sagen ganz viele andere Experten, das wird auf Dauer mit 100 Milliarden Sondervermögen nicht funktionieren, wenn wir darüber hinaus nicht eben einmal über 2027 hinaus und eigentlich auch sofort mehr in Verteidigung investieren. Und da kommt ganz viel Wirtschaft und Industrie Politik ins Spiel. Wenn man sagt, wir müssen jetzt Bestellungen im großen Umfang, am besten mit anderen europäischen Staaten, an die Industrie geben, damit die eine Planungssicherheit haben und eben auch vorproduzieren können. Ähnlich wie das Russland gerade macht, unter ganz anderen Bedingungen, ist klar. Aber wir reden hier über eine Zeitenwende, wir reden über eine Kriegstüchtigkeit und das am besten zum Nulltarif und das geht einfach nicht beieinander. Also das Thema Beschaffung hat viel damit zu tun, dass wir im großen Umfang bestellen müssen, Planungssicherheiten der Rüstungsindustrie sichern müssen bzw. zusagen müssen. Und das können wir nur, wenn wir ein bestimmtes Budget auch zur Verfügung haben, was wir politisch anscheinend im Moment nicht bereit sind zu tun.
So, jetzt komme ich hier rein mit einem krassen Break und einer ganz anderen Frage. Und zwar Zeitenwende in den gesellschaftlichen Diskurs einbringen, das ist ja auch eine zentrale Aufgabe. Und ich habe gerade heute ein Interview von Baerbock gesehen, da hat sie eingestanden, dass zum Beispiel auch die Grünen in der Vergangenheit gar nicht tief genug in die Debatten reingegangen sind, wenn es gerade um Waffenlieferungen ging und sie da nicht, gut genug so mit ihren eigenen Leuten diskutiert haben und dass da ein gewisses Unverständnis dann hervorgerufen wurde. Also wichtig ist offenbar, dass man seine eigenen Leute, aber auch alle Bürgerinnen und Bürger mitnehmen muss, wenn es um das Thema Zeitenwende geht. Und wie ist da dein Empfinden so aus Berlin? Hast du das Gefühl, es gibt genug Aufklärung über Zeitenwende, was das eigentlich bedeutet? Wollen die Leute Zeitenwende oder wie nimmt man das quasi so als Bundestagsabgeordnete in Berlin wahr, gerade als jemand, der im Verteidigungsausschuss sitzt?
Ich hatte schon das Gefühl, dass wir Anfang 2022 nach Kriegsausbruch eine breite gesellschaftliche Zustimmung hatten für all diese Themen. Ja, wir müssen die Bundeswehr besser ausrüsten, ausstatten etc. Und das ist ein ganzes Stück verloren gegangen, weil jetzt ganz viele andere Sorgen auch im Vordergrund stehen. Inflation, Wirtschaftsrückgang etc. pp. Und ich glaube, wir müssen hier viel intensiver mit Menschen in Austausch kommen, um deutlich zu machen, die sicherheitspolitische Lage in Deutschland, in unserem Kontinent ist ernst, auf unserem Kontinent ist ernst. Also viel stärker diesbezüglich sensibilisieren und ins Gespräch kommen. Ich sage das so immer, wir müssen den Bürger aus der Watte packen.
Das und vielleicht auch Sachen runterbrechen. Das merken wir ja auch gerade hier in den Podcasts immer. Ich komme ja immer so als die zivile Stimme hier rein, habe nie gedient und rede über Themen ganz anders als zum Beispiel jetzt Peter oder Aaron oder viele Gäste, die wir auch haben. Und ich habe das Gefühl, das ist aber ganz dringend nötig.
Das, was du beschreibst, ist natürlich absolut richtig, Julia. Ich war im Juni 22 war ich in der Ukraine, in Irpin und habe gesehen, was da alles zerstört wurde. Da stand keine Schule mehr, da steht keine medizinische Einrichtung mehr, was auch immer. Und wenn ich mich gerade mit Schulklassen beispielsweise unterhalte, die sagen, ey, ihr müsst viel mehr Geld in Bildung stecken und nicht nur in Waffen, in die Bundeswehr etc., dann gebe ich gerne dieses Beispiel. Du, ich war in der Ukraine, da steht keine Schule mehr. Und da steht keine Schule mehr, weil die zu Beginn des Krieges während des Angriffs keine Waffen hatten, um sich zu verteidigen. Deshalb ist es wichtig. Und ich glaube, so krass dieses Beispiel ist, aber ja, auch mit Schulklassen müssen wir über diese Beispiele sprechen, um einfach eine gewisse Sensibilisierung.
Sarah, ich würde gerne noch mal auf ein Thema kommen, wo wir intern ja sehr viel drüber diskutiert haben und was der Minister eigentlich auch noch ein wenig in der Bringschuld ist oder wo der Minister noch ein wenig in der Bringschuld ist. Und das ist das Thema Wehrpflicht. Er hat vor der Sommerpause angekündigt, dass er da in dieser Legislatur noch einen Vorschlag machen möchte. Wie ist da der Sachstand? Also das Thema ist irgendwie nach meiner Wahrnehmung so ein bisschen im Sommerloch verschwunden. Und jetzt hört man da recht wenig. Kommt da noch was oder seid ihr da besser informiert?
Aaron, ja, es wurde mit viel Tamtam angekündigt und das ist ja auch so ein bisschen, glaube ich, Charaktermerkmal des Verteidigungsministers. Starke Worte, große Worte und dann folgt da wenig. Er wollte ja gar nicht nur eine Wehrpflicht, er wollte eine Dienstpflicht. Wir erinnern uns zum Beginn der Debatte, soll ja nicht nur um die Bundeswehr gehen, sondern um eine gesamtschaftliche Resilienz. Und am Ende ist es eine Mini-Wehrpflicht geworden. Und heute ist der Stand, ja, soll nächstes Jahr im Sommer anfangen. Alle jungen Menschen sollen angesprochen werden. Und der einzige verpflichtende Teil ist, dass die ihren Fragebogen ausgefüllt zurückschicken. Und dann schauen wir mal weiter. Und das ist so ein bisschen der Stand halt. Wir schauen einfach mal weiter, was wir erreichen können. Ich glaube, wir werden nicht drum herum kommen, dass wir über ein verpflichtendes Dienstjahr sprechen. Und es geht dabei auch eben nicht nur um die Bundeswehr. Das kann der Anfang sein, aber wir brauchen eben auch das Thema, ne, wie sensibilisieren wir insgesamt die Gesellschaft für dieses Thema, und das geht meines Erachtens nicht mit reiner Freiwilligkeit.
Liebe Serap, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du bei uns warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, das Thema Personal und Haushalt wird etwas sein, wo wir in den nächsten Wochen und Monaten noch ganz viel drüber zu reden haben werden. Ich bin da gespannt, was am Ende dann auch der Haushalt hergibt und auch das Bundesfinanzministerium an Haushaltsstellen für das BMVG hergeben wird. Und für heute bedanke ich mich ganz herzlich und freue mich aufs nächste Mal mit dir.
Ja, vielen Dank euch allen. Ist der Peter noch da?
Peter hat es dahin gerafft.
Genau, im Bermuda-Dreieck. Okay. Dann, liebe Julia, lieber Aaron, lieber Timon, ganz, ganz herzlichen Dank. Immer wieder eine Freude.
Was Clausewitz schon wusste.
Am 2. Oktober 1187 eroberte Saladin Jerusalem und beendete damit eine 88-jährige christliche Herrschaft über die heilige Stadt. In der weiteren Folge kam es zum dritten Kreuzzug. Philipp II. Von Frankreich, Richard Löwenherz von England und Friedrich Barbarossa machten sich gemeinsam auf, um die heilige Stadt wieder für das Christentum zurückzuerobern. Übrigens, erst bei diesem Kreuzzug tauchte zum ersten Mal der entsprechende Begriff auf. Vorher sprach man von Pilgern, Reisenden oder Soldaten Christi. Mit dem dritten Kreuzzug ist von Kreuzfahrern und dem Kreuzzug die Rede.
Lagebild ist ein Podcast von Charlie Delta Uniform. Moderation: Julia Müller, Aaron Appon und Peter Tauber. Konzept und Produktion: Timon Radicke. Für weitere Informationen lohnt sich ein Blick in unsere Shownotes oder auf unsere Homepage.